Radioaktiv. Nachgefragt.
15 Projekte und Initiativen, die sich im Landkreis Hameln-Pyrmont für Integration, Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen, standen Ende November 2025 im Rampenlicht bei der Verleihung des Integrationspreises. Der wird jährlich vom Migrationsrat vergeben, um haupt- und ehrenamtliches Engagement zu würdigen. Platz 3 ging an die Bürgerinitiative Groß-Berkel hilft. Für das umfassende ehrenamtliche Engagement von Alltagshilfe bis Arbeitsmarktintegration. Auf den zweiten Platz kam das Jugendlokal der islamischen Gemeinde Hameln für die Schaffung eines offenen, sicheren und vielfältigen Begegnungsortes für junge Menschen. Und auf den ersten Platz kam das Sprachtandem des Integrationsbüros Hameln für den nachhaltigen Beitrag zu erfolgreicher Sprachförderung und persönlicher Begegnung. Letztes Jahr wurde auch der Migrationsrat neu gewählt. Wie er funktioniert, was er sich vorgenommen hat und wer die beiden Vorsitzenden sind, sagen uns gleich. Die stellvertretende Vorsitzende Gülsüm Akkutsch und der Vorsitzende Joel Candelario Cruz. Ich bin Jan Hampe. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Radioaktiv. Nachgefragt.
Den Migrationsrat des Landkreises Hameln-Pyrmont gibt es seit 2014. Er soll die Kreisverwaltung dabei unterstützen, multikultureller zu werden. Er repräsentiert die Menschen mit Migrationshintergrund im Landkreis und schafft die Verbindung zwischen Migrantinnen, Migranten, Politik und Verwaltung. Als sachkundiges Gremium ist er beteiligt an der kommunalpolitischen Willensbildung. Er nimmt auch immer wieder Stellung zu aktuellen Themen, berät die Politik und vergibt einmal im Jahr den Integrationspreis für ehrenamtliches Engagement. Ende Oktober 2025 sind 17 Kandidatinnen und Kandidaten mit Migrationshintergrund von einer Kommission des Landkreises berufen worden, die jetzt den neuen Migrationsrat bilden für 4 Jahre. Damit besteht der aktuelle Migrationsrat aus 9 bisherigen und 8 neu hinzugekommenen Mitgliedern. Was Sie sich vorgenommen haben, wie der Migrationsrat funktioniert und was die aktuellen Herausforderungen sind, sagen uns jetzt die stellvertretende Vorsitzende des Migrationsrates Gülsüm Akkutsch und der Vorsitzende Joel Candelario Cruz. Willkommen bei Radioaktiv.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Gülsüm, was hat dich bewogen, dich zur Wahl zu stellen?
Also ich habe eigentlich schon immer ein großes Interesse gehabt an solchen Themen, auch aufgrund meiner eigenen Biografie, und bin dann ganz klassisch durch die Stadt Hameln gelaufen, bin auf einen Flyer gestoßen, habe gedacht, jetzt ist die richtige Zeit.
Das heißt, du hast es vorher gar nicht so richtig wahrgenommen, dass es ihn gibt?
Also ich wusste das vorher nicht und bin dann quasi drauf gestoßen und fand das Thema extrem wichtig, auch weil ich natürlich privat auch viele solche Erfahrungen gemacht habe, die damit zu tun haben mit dem Thema. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt starte ich.
Das hast du einige Male in deinem Leben gesagt. Du bist selbst Unternehmerin, sowohl Familienunternehmerin, du bist auch Mutter, aber du hast ein eigenes Unternehmen. Du bist Geschäftsführerin der Firma 360 Grad HR GmbH oder sag mal HR
GmbH? HR GmbH.
Wofür steht HR?
Human Resources.
Was genau steckt dahinter? Was machst du?
Ich habe 2022 ein Unternehmen gegründet, das ein zertifizierter Bildungsträger ist in Kombination mit Personaldienstleistung, der zum einen Bewerbungstraining, Coachings anbietet, um die Menschen in ihre Stärke zu bringen und anschließend dann erfolgreich zu vermitteln.
Dabei bist du auch noch Mutter, ja. 2 Kinder.
Ja, genau.
Was stellst du dir vor jetzt im Migrationsrat? Was würdest du da gerne bewegen? Du bist stellvertretende Vorsitzende des Migrationsrates.
Richtig.
Hast du schon eine Idee oder sagst du, wir haben ja gerade erst begonnen, ich lasse das irgendwie zukommen?
Ich habe schon konkrete Ideen. Zum einen, wichtiger Grund ist für mich, dieses ehrenamtliche Engagement, was da betrieben wird und auch seit Jahren betrieben wird, sichtbar zu machen, also das Potenzial zu heben, weil das eine sehr, sehr, sehr wertvolle Arbeit ist, die dahinter steckt.
Welches ehrenamtliche Engagement meinst du?
Das von den Menschen, die hier in Hameln leben und des Migrationsrates. Die Leute engagieren sich alle ehrenamtlich und das hat Sichtbarkeit verdient. Und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, das zu unterstützen und all die Erfahrungen, die ich über die Jahre gesammelt habe, dort einzubringen und mal schauen.
Du lebst hier mittendrin, du hast einen guten Einblick in den Landkreis. Mhm. Wo glaubst du, wo sind besondere Herausforderungen und wie würdest du die Situation der Menschen mit Migrationshintergrund hier im Landkreis beurteilen? Fühlen die sich hier zu Hause?
Ich denke, viele fühlen sich hier zu Hause und auch angenommen, aber es wird auch immer noch einen Teil geben, bei dem das ein bisschen kritisch ist, die sich vielleicht nicht ganz so angenommen fühlen. Und das wollen wir mit unserer Arbeit im Migrationsrat einfach zum einen sichtbar machen, das Problem, aber auch Lösungen dafür bieten. Und dafür sind wir da, um Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Kulturen, weil wir auch den Hintergrund haben. Wir wissen, was diese Menschen bewegt oder welchen Hürden sie begegnen. Also ich selber bin deutsch-türkisch, bin in Hameln geboren, bin aber islamisch erzogen worden, auch ganz klassisch mit Kopftuch und weiß auch selbst, wie es ist, Rassismus zu begegnen oder welche Formen es davon gibt. Und das ist so ein wichtiges Thema und es ist immer noch so präsent und insbesondere in der aktuellen Zeit. Wir sprechen ja auch viel über Demokratie oder das Aufsteigen verschiedener Parteien, sage ich jetzt mal, oder diese Tatsache, dass alles irgendwie ins Extreme rutscht. Und das muss nicht sein, weil das nicht die Realität ist, weil wir alle ja das gleiche Ziel auch verfolgen, irgendwie in Frieden miteinander zu leben. Und das braucht eine Stimme.
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie diese Kulturen auch zusammenkommen. Da macht der Migrationsrat auch eine ganze Menge. Es gibt viele Feste auch hier bei uns in der Region.
Zum Beispiel der Tag der Kulturen oder auch das alljährliche Zuckerfest, zu dem der syrisch-deutsche Verein Hameln-Pyrmont einlädt.
Wie beurteilst du das? Ist das schon so gut, wie es hier läuft? Oder wo würdest du denn noch mehr wünschen? Was konkret könnte noch mehr sein, dass man vielleicht noch mehr auch in die Kommunikation kommt?
Ja, die Region Hameln-Pyrmont, die macht schon sehr viel für die Integrationsarbeit. Die Teilnahme kann sich erhöhen. Wir haben jetzt auch für dieses Jahr Integrationspreisverleihung und insbesondere solche Projekte dürfen gerne vorangetrieben werden oder in Anspruch genommen werden.
Also, dass das noch bekannter wird, die Veranstaltung, die es gibt. Wie könnte der Dialog der Kulturen da noch stärker werden? Weil die Veranstaltung, habe ich den Eindruck, die gibt es ja.
Ja, genau, die Veranstaltung gibt es. Wir dürfen lauter darüber sprechen. Wir dürfen uns kennenlernen. Auch das ist beispielsweise im beruflichen Kontext, diese interkulturelle Kompetenz, die ist wichtig, um auch aktive Integration im Bereich Arbeit leisten zu können. Und das muss im Vordergrund stehen, sich kennenzulernen, sich darauf einzulassen, das und alleine das Wissen darüber, dass es eventuell diese Unterschiede gibt, das kann schon helfen und daran arbeiten auf jeden Fall.
Güssüm, wie arbeitet der Migrationsrat? Wie oft trefft ihr euch?
Wir haben auf jeden Fall regelmäßige Sitzungen. Am 4. hatten wir unsere erste Sitzung. Vielen Dank an der Stelle nochmal für diese rege Teilnahme. Und das machen wir im März nochmal. Und unser Ziel ist es auf jeden Fall, 4 Sitzungen anzusetzen für das Jahr 2026. Und ansonsten steht auf der Agenda noch ein Stammtisch. Das ist noch ganz spannend.
Und du hast mir schon berichtet, es gibt zu verschiedenen Themen Arbeitsgruppen, zum Beispiel auch zu der Verleihung des Integrationspreises. Weitere Informationen bekommt man über euch ja auch über die sozialen Netzwerke, zum Beispiel Instagram. Joel, du bist 2021 hier in den Landkreis Hameln-Pyrmont gekommen aus Berlin. Du bist Unternehmer, hast hier die Jobgalerie am Münsterkirchhof gegründet und das Weser Wirtschaftsforum. Was hat dich motiviert, dich aufstellen zu lassen, dich wählen zu lassen in den Migrationsrat und das als ersten Vorsitzenden?
Ich war schon 2021 war ich dann im Beirat. Ich konnte noch nicht Vollmitglied werden, weil ich noch nicht 3 Monate lang in Hameln gewohnt habe. Das war eine Bedingung. Und deshalb konnte ich nur im Beirat sein, leider ohne Stimmberechtigung. Also ich konnte nicht wählen und so weiter. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich melde mich einfach mal, weil der davor, der hat das jetzt schon über 8 Jahre lang gemacht. Dein Vorgänger, der Ahmed, an dieser Stelle auch nochmal einen großen Dank. Ja, wir werden natürlich seine große Arbeit mit Ahmed und Arometer fortführen, aber natürlich, Güssüm und ich werden natürlich auch neue Akzente setzen. Das ist doch ganz logisch. Und dann war es echt ein Wahlkrimi und jetzt sind wir es geworden. Ja, gut.
Also ihr wolltet es wirklich werden. Ihr wollt was erreichen. Und du bist jetzt schon als Beisitzer zumindest dabei gewesen. Das heißt, du hast schon Einblick in die Arbeit des Migrationsrates. Vielleicht kannst du es mal kurz sagen, was macht der Migrationsrat ganz konkret? Wie arbeitet der?
Also der Migrationsrat in den letzten 4 Jahren, was ich als Beirat mitbekommen habe, ist ein offizielles Gremium des Landkreises Hameln-Pyrmont. Es ist die Stimme der Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund, jetzt unabhängig davon, wer sich dazu zählt oder wer auch nicht. Es ist ein beratendes Gremium. Wir wollen die Politik beraten, den Kreistag beraten. beraten und jetzt gehen wir sogar noch einen Schritt weiter. Wir wollen sogar auch in unserer Amtsperiode, am Ende unserer Amtsperiode, ein Policy Paper machen, also ein Positionspapier, wo wir dann Handlungsempfehlungen für den Landkreis, für die Politik, für die Stadträte, für die Gemeinde, für die Kommunen, aber auch für die ganzen Betriebe, für die Gesellschaft, das wollen wir arbeiten und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren hinbekommen. Das ist so einer der Aufgaben. Es ist quasi auch Netzwerk ist auch ganz viel und wir wollen uns auch mit vielen Menschen unterhalten, auch alles, was zum Thema Flüchtlinge angeht, natürlich auch, aber auch, was das Thema Arbeitsmarkt angeht, weil ich bin davon überzeugt, wenn man sehr lange im Sozialsystem ist, da kann man sich kein Leben vor Ort aufbauen und dann geht die Identifikation mit der Region weg. Also wir wollen, dass Menschen hier bleiben, wir wollen, dass Menschen sich eine Identität aufbauen und das geht nur eigentlich durch den Arbeitsmarkt oder durch eine Selbstständigkeit.
Du sagst, ihr wollt so ein Policy-Papier erarbeiten, also ganz konkrete Handlungsempfehlungen machen. Mhm. Nun kannst du dem noch nicht vorgreifen, aber du bist ein erfahrener Mann. Hast du irgendeine Vorstellung, was könnte es sein, was da drinstehen könnte? Und vielleicht, wie können sich Menschen, die das toll finden, daran beteiligen? Aber erstmal so eine Idee, was hast du so für eine Vorstellung ungefähr, was könnte in diesem Paper drinstehen?
Also ich könnte jetzt natürlich 30 Jahre lang Integrationserfahrung auf Landespolitik und Bundespolitik in Berlin jetzt rausholen. Aber vor Ort ist, glaube ich, wichtig erstmal die kommunale Mitbestimmung. Wir haben jetzt auch Kommunalwahlen und es wissen immer noch nicht, zum Beispiel EU-Ausländer, dass sie zum Beispiel wählen dürfen. Ne? Und da wünsche ich mir, dass wir das Thema mehr thematisieren in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wichtiges Thema ist auch zum Beispiel, warum gut ausgebildete junge Menschen nicht einmal zum Forschungsgespräch eingeladen werden, ist ein ganz wichtiges Thema. Und auch ein Thema ist auch die Weiterqualifikation und vor allem ausländische Abschlüsse anerkennen. Das ist auch ein Thema, da muss man dann schauen, wie weit dann die Rechtslage dann auch steht. Und dann natürlich auch innovative Integrationsprojekte in den Arbeitsmarkt vor Ort. Aber wie gesagt, wir sind ja auch erst seit 2 Monaten im Amt und wir reden erstmal. Wir haben uns erstmal vorgenommen, mit vielen Akteuren zu sprechen. Wir haben auch schon mit dem Sana Klinikum zum Beispiel gesprochen, aber auch noch mit allen anderen Akteuren auch noch. Und sammeln Input, Informationen, so dass wir dann das auch in den Gremien, in dem Migrationsrat auch besprechen. Und dann muss das ja das Ganze auch nochmal in einem anderen Gremium rein. Also es ist alles viel Gremienarbeit, ja. Da braucht man Geduld, ja, aber auch eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit. Und auch eine gewisse Strategie. Also wir wollen, dass Menschen mit Einwanderungsbiografien sich in unserem Landkreis wohlfühlen und das wollen wir auch sichtbarer machen.
Sagt der Vorsitzende des Migrationsrates Hamel-Pyrmont, Joel Candelario-Cruz. Sie hören die Sendung Nachgefragt. Gülsüm Akuç ist auch Unternehmerin. Sie ist Geschäftsführerin der 360 Grad Human Resources GmbH. Unter anderem Bewerbungstrainings, Coachings und Personalentwicklung. Du hast ja vorher Ausbildung in diesem Bereich gemacht. Was hast du davor gemacht? Du sprichst auch aus eigener Erfahrung in dem Bereich.
Ja, den Weg bin ich erstmal selbst gegangen. Ich habe aber auch immer schon in meiner beruflichen Laufbahn damit Berührungspunkte gehabt, so was Bewerbungen angeht oder Lebensläufe etc. Und ganz prägend war die Arbeit, als ich damals bei der Bundesagentur für Arbeit gearbeitet habe, als Kundenberaterin. Und da ist man ja den ganzen Tag nur damit konfrontiert. Und da ist mir bewusst geworden, dass die Leute nicht in ihrer Stärke stehen sozusagen. Und daraus ist halt der Wunsch danach entstanden, das zu unterstützen, weil es manchmal ganz banale Dinge sind. Also viele bewerben sich eben, ich sag mal so, in den Unterlagen eher schwächenorientiert anstatt stärkenorientiert und das alleine kann schon das ganze Blatt wenden.
Kannst du das mal konkret machen, was genau meinst du?
Ja, kann ich. Es gibt zum Beispiel sehr viele Menschen, die sprachlich sehr gut begabt sind und die das selbst gar nicht auf dem Schirm haben. Und ich habe mal für ein großes und bekanntes Unternehmen gearbeitet, im Social-Media-Bereich, eine riesen Plattform. Und da war eben ein Skill, Sprache, extrem wichtig. Und so bin ich dann auf viele gestoßen und da hatte ich einige dabei, die sich selbst als nicht geeignet kategoriert haben sozusagen, wo ich dann aber gesagt habe, hey, du sprichst 3 Sprachen. Alleine die Tatsache, dass du 3 Sprachen sprichst und in der Lage dazu bist, Sprachen zu lernen etc. und so weiter. Und das war den Leuten einfach nicht bewusst. Und das kann es ja nicht sein. Und meine Aufgabe ist es, das Potenzial sichtbar zu machen, darauf hinzuweisen und dann zu unterstützen, den passenden Weg zu gehen.
Und wer sind deine Kundinnen und Kunden, wer nimmt dein Angebot in Anspruch?
mittelständische Unternehmen. Also aktuell betreue ich einen Kunden, der hat 370 Mitarbeiter von Minden bis nach Göttingen an 30 Standorten beispielsweise. Und da mache ich das Recruiting, baue die Personalabteilung auf. Und dann habe ich aber noch einen sehr schönen Kunden hier in Hameln. Mit dem arbeite ich zusammen im Rahmen der Personalvermittlung. Ja, und auch einen tollen Kunden noch in Emmertal. Das macht mir auch sehr viel Freude.
Und dein Standort ist Hameln. Wo genau findet man dich?
In der schönsten Straße, und zwar die Goethestraße in Hameln.
Du bist also selbst Unternehmerin. Ich könnte mir vorstellen, das ist ja nicht einfach, also sich selbstständig zu machen und das zu etablieren, dass es jetzt gut läuft. Was waren die großen Herausforderungen und wie hast du die bewältigt? Daraus kann man ja eine ganze Menge lernen, wenn man selbst vielleicht auch ein Traum hat, ein eigenes Unternehmen vielleicht, weil man sieht, da ist ein Bedarf da.
Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich nicht von seinen Träumen abbringen lässt, egal was das Umfeld sagt etc. Das ist... Wenn man eine Idee hat, dann sollte man die verfolgen. Und auf meinem Weg war es häufig so, dass die Menschen gesagt haben, ach du doch nicht. Das hat angefangen damals, als ich dann zum BAW gewechselt bin. Da hat man vorher gesagt, ach du doch nicht. Und weil ich halt nicht die passende Ausbildung hatte und so. Ich habe es trotzdem geschafft. Und ich habe viele Dinge trotzdem geschafft. Obwohl das Umfeld gesagt hat, du doch nicht, das klappt ja niemals. Und auch heute noch. Auch heute noch begegnen mir Menschen, die sagen, ja, ach du und deine Firma. Und diesen da ein gewisses trotzdem an seinem Traum zu glauben, trotzdem dabei zu bleiben, auch gut auf sich aufzupassen, ist wichtig. Also wenn ich eins auf dieser Reise auch gelernt habe, ist, dann ist dieses Thema Selbstfürsorge unfassbar wichtig. Ohne Selbstfürsorge geht nichts. Also nicht bis ins Bodenlose, sage ich jetzt mal, nicht bis in die Eskalation zu arbeiten, sich selbst zu strukturieren, trotz Widerständen immer wieder dann auch aufzustehen.
Was empfiehlst du jetzt Menschen, die das hören und sagen, ja, ich habe auch einen Traum und ich glaube, das braucht es hier in der Gesellschaft. Wie geht man da am besten vor? Vielleicht, wo fängt man an?
Ja, wo fängt man an? Auf jeden Fall fängt man erstmal damit an, einen ganz klassischen Businessplan zu schreiben, weil ohne diesen Businessplan funktioniert es leider nicht. Und dann darf man so, ja, einige Stellen abklappern, nenne ich es jetzt mal so, die einen dabei unterstützen, ein Netzwerk aufbauen.
Gülsüm Akutsch. Joel Candelario-Cruz hat in Hameln die Jobgalerie gegründet, ein Unternehmen, das unter anderem Employer Branding anbietet, also unter anderem Arbeitgebermarkenbildung. Und er hat auch das Weser-Wirtschaftsforum gegründet, das sich zum Think Tank und Netzwerk entwickeln soll. Joel, du bist ja auch noch nicht ganz so lange hier bei uns im Landkreis. Seit wann bist du hier?
Ich bin seit Sommer 2021 im Landkreis in Hameln, Pyrmont. Und jedes Mal, wenn ich hier rumlaufe, dann fragen mich Leute immer, was machst du hier eigentlich?
Ja, genau, das wollen wir ja wissen, denn du bist aufgewachsen im Berliner Bezirk Zehlendorf und bist mehrfacher Start-up-Gründer mit Schwerpunkt in den Bereichen Wirtschaft, Integration und Kommunikation. Warst auch im Vorstand verschiedener regionaler und bundesweiter Unternehmerverbände, dort Mitglied von Facharbeitskreisen des Berliner Senats und auch beratend für Ausschüsse des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung tätig. Du bist Gründungspräsident des VMW-Verband der Migrantenwirtschaft e.V., hast damit einen Arbeitgeberverband für Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationsgeschichte etabliert und für diesen Beirat besondere Persönlichkeiten gewonnen. Mhm. Vielleicht noch mal ein paar Worte zu diesem Verband der Migrantenwirtschaft. Gibt es den noch? Ist der aktiv?
Ja, der ist noch aktiv. Ich bin da jetzt seit 10 Jahren nicht mehr dabei. Ich war nur Gründungspräsident. Der Verband der Migrantenwirtschaft hat sich aus den zahlreichen Gesprächen mit den ganzen Akteuren in Politik und Wirtschaft und Organisation ist diese Idee dann entstanden, weil mich persönlich hat damals die Frage bewegt, warum wird eigentlich das Thema Integration und Migrationspolitik immer nur auf einer sozialpolitischen und innenpolitischen Ebene diskutiert? Wir haben hier in Deutschland sehr, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, über 1,3 Millionen Menschen, die selbstständig sind, die Freiberufler sind, die Unternehmen haben. Und ich rede jetzt nicht nur von den Dönerbudenbesitzern oder von Restaurants, sondern ich habe auch einen persischen IT-Unternehmer kennengelernt aus Bremen, der hat 2000 Mitarbeiter gehabt. Über die spricht man nicht. Also da sind wir wieder auch beim Thema Sichtbarkeit. Und da habe ich gedacht, die muss man eigentlich doch mehr sichtbar machen, weil diese Menschen sorgen für 3,8 Millionen Arbeitsplätze, sie sorgen für rund 400 Milliarden Steuereinnahmen. aber wir haben irgendwie kein Gehör, kein Gesicht in der Öffentlichkeit, aber auch nicht in der Politik und auch nicht in den Medien. Wenn jetzt ein Unternehmer, der für 2000 Mitarbeiter hat, ja, wenn der jetzt, sag ich mal, nur eine Oma die Handtasche klaut, dann ist er irgendwo in der Zeitung ganz groß. Ja, aber wenn er so stundenheimlich da so ein Unternehmen gründet, 2000 Mitarbeiter hat, da interessiert sich niemand für ihn. Und da haben wir dann gedacht, dann lass uns doch einen Verband der Migrantenwirtschaft gründen, weil auch die etablierten Unternehmerverbände oder Handwerkskammern und so weiter, da ist das Thema auch relativ sehr neu. Vor allem auch in Anbetracht, dass jeder zweite Gewerbetreibende in den Großstädten einen Migrationshintergrund hat. Das ist beachtlich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann brauchen wir dafür aber auch einen hochkarätigen Beirat. Und dann durfte ich damals, sie ist leider jetzt verstorben, die Professor Dr. Rette Süßmuth gewinnen können. Sie war lange Jahre Bundestagspräsidentin. Dann haben wir Cem Özdemir gefragt, der hat gesagt, ja, tolles Ding. Dann haben wir natürlich auch Christian Lindner gefragt und damals auch die Aydan Özyurt, die war damals stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende und Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin für Integration, Migration und Flüchtlinge. Und die haben alle ja gesagt und noch viele, viele weitere andere meinten, ja, das ist ein tolles Thema, schön, wir machen dabei im Beirat, ja.
Und wie habt ihr dann mit denen zusammengearbeitet? Habt ihr die tatsächlich ab und zu mal dazu bekommen?
Ja, die haben wir natürlich mal eingeladen. Es ist immer wichtig, wenn man dann zu einer Podiumsdiskussion oder Event einlädt, ne, dann braucht man immer ein Zugpferd. Ne? Und dann, wenn da vorne eine berühmte Persönlichkeit ist, dann kommen sie alle. Und vor allem auch Menschen mit Migrationshintergrund, Unternehmertum mit Migrationshintergrund. Und dann haben wir natürlich Podiumsdiskussionen veranstaltet, Events veranstaltet, Empfänge gemacht und so weiter. Aber auch mit unseren Mitgliedern und Partnern haben wir dann auch Projekte gemacht. Und da ist dann das Thema Unternehmertum mit Migrationshintergrund sukzessiv in die Öffentlichkeit gerückt.
Denn was konntet ihr damit bewegen mit eurem Verband? Ihr habt wahrscheinlich viel Presse bekommen. Du bist jetzt seit 10 Jahren nicht mehr dabei, aber wie würdest du das Fazit ziehen dieses Verbandes, den du gegründet hast?
Wichtig ist, dass Migranten nicht nur Flüchtlinge sind. Wichtig ist, dass viele, viele Menschen mit Migrationshintergrund, ich habe jetzt gelernt, ich soll nicht mehr Menschen mit Migrationshintergrund sagen, sondern Deutsche mit Einwanderungsbiografien. Das habe ich jetzt gelernt, weil da beginnt die Integration. Das fand ich sehr spannend, sehr interessant. Es ist auch so, dass der Migrationshintergrund eigentlich in den Vordergrund stehen muss und nicht in den Hintergrund. Und das ist so das Ziel gewesen.
Warum?
Ja, weil allein schon der Begriff Hintergrund, also man steht immer hinter, also eigentlich ist man mittendrin und nicht immer im Hintergrund, weil wir leben ja schon zum größten Teil ganz gut miteinander, auch in der Politik, in der Wirtschaft, ist natürlich noch Luft nach oben, aber gerade auch, man muss da halt eben auch immer differenzieren und sehr sensibler damit umgehen. Es wird immer vermischt zwischen Flüchtlinge, Asylbewerber und einem Mensch, der schon jahrelang hier lebt, ja. Und da ist die öffentliche Debatte ist da noch nicht sensibel genug. Ich meine, wie vielen Generationen muss man denn hier leben, um endlich mal ein Deutscher zu sein? Und das habe ich im Ausland gemerkt, damals als junger Mensch. Ich war überall immer der American Boy in den USA, in England, überall, ne? Und dann zurückgekommen nach Deutschland und dann fragt man mich, ja, wo haben Sie denn eigentlich so gut Deutsch sprechen gelernt? Ja, natürlich in Südafrika und in China, da lernt man das beste Hochdeutsch. Ne? Also, naja, und da habe ich dann gemerkt, man stellt ja in den USA auch nicht in Frage, dass Barack Obama US-Amerikaner ist und kein Afrikaner. Ne?
Das, ja. Ja, aber sag mal bitte eben noch, du hast gerade diese Unterscheidung gemacht, man soll nicht mehr sagen, Menschen mit Migrationshintergrund, sondern?
Ich habe einfach den Impuls bekommen, ich soll zukünftig nicht mehr sagen Menschen mit Migrationshintergrund, sondern Deutsche mit Einwanderungsbiografie.
Aha, und das klingt dann besser. Kannst du das nachvollziehen? Oder?
Für eine gewisse Generation ist das gut, weil es ist dann so, wenn ich jetzt einen dunkelhäutigen Menschen sehe, dann ist immer so gleich der Kontext, der gehört nicht hierher und ist bestimmt ein Asylbewerber, aber dass er perfekt Deutsch spricht, dass er ein Preuße ist oder was auch immer, er ist eigentlich ein Deutscher mit Einwanderungsbiografien. Ne?
Was ist dein Migrationshintergrund?
Ich wusste, dass diese Frage kommt, genau. Also ich habe mir sagen lassen, jemand hat mich mal bezeichnet, Herr Kruz, ja, so wie Sie reden und so wie Sie denken, Sie sind eigentlich ein preußischer Philippine oder ein philippinischer Preuße, ja. Ja, richtig, mein deutscher Großvater, der war Preuße, ja. Der hat auch im Zweiten Weltkrieg da gedient und so weiter. Ja, ich bin eigentlich seit meinem 5. Lebensjahr bei deutschen Großeltern aufgewachsen, bei preußischen Großeltern. Ne? Da habe ich noch die alten preußischen Tugenden, ja, die Damen, die Tür aufhalten und so weiter oder in den Mantel helfen. Das ist für viele Frauen ja heute ja fremd, ja. Ist das schon ein Scheidungsgrund, ne? Aber also ich finde das irgendwie ganz normal. Ja. Also ein Gentleman ist für mich das Mannsein, ja.
Also das sind gute Eigenschaften, völlig unabhängig davon, wo die herstammen. Dein Hintergrund, du hast auch Wurzeln auf den Philippinen.
Mhm. Richtig, ja. Ich bin auf der philippinischen Insel Luzon, beziehungsweise in Manila bin ich geboren, aber dann in Sukhong, das ist Pangasinan, das ist nochmal ungefähr 370 Kilometer nördlich von der philippinischen Hauptstadt Manila. Gruß, viele denken immer, ich bin Spanier oder Mexikaner oder so, weil ne, Joel Canelario Rus, ne? No entiendo español. Es ist so, dass Philippinen war über 300 Jahre lang eine spanische Kronkolonie und dadurch hat jeder, der südostasiatisch aussieht und einen spanischen Nachnamen hat, kann nur eigentlich nur von den Philippinen kommen, ja.
Spannend. Wie hältst du den Kontakt zu den philippinischen Wurzeln? Hast du da Familie?
Ja, ich halte den Kontakt einmal durch die sozialen Medien, aber ich versuche jetzt jedes Jahr immer für 3-4 Wochen dort auf Philippinen zu sein. Dieses Jahr war es leider nicht möglich aufgrund eines neuen Start-up-Unternehmens in Hameln. Ich war letztes Jahr dort für 5 Wochen und ich habe da auch Reisfelder geerbt, beziehungsweise jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich das alles übertragen bei meinem Onkel, der hat das jetzt alles, weil ich hatte immer, 10 Jahre lang, immer das Gefühl gehabt, wenn ich da auf den Philippinen ankomme, in Manila, dass man mich festnimmt, weil mein Cousin oder Onkel auf meinen Reisfeldern irgendwas angebaut hat, was illegal ist. Ja, ne? Und deshalb habe ich das jetzt komplett abgegeben. Genau.
Du hast ein Startup gegründet letztes Jahr?
Ja, die Jobgalerie Visa Bergland.
Das ist dein derzeitiges Hauptunternehmen, kann man sagen?
Ja, dein Hauptunternehmen und natürlich das Visa Wirtschaftsforum noch dazu. Was machen wir? Wir machen eigentlich Employee Branding, also das heißt keine Personalvermittlung, auch kein Human Resource, aber auch kein Headhunting. Wir machen quasi Werbung für die regionalen Betriebe. Die können dort ihre Ausbildungsstellen, Fokus, schwerpunktmäßig Ausbildungsstellen, weil wir auch mehr mit den Jugendlichen zusammenarbeiten wollen und sich dort präsentieren. Warum nur regionale Betriebe? Weil wir nicht wollen, dass junge Menschen oder Fachkräfte das wunderschöne Weserbergland verlassen. Das können gerne andere Agenturen machen. Aber Hand aufs Herz, jeder junge Mensch, jeder Young Talent und jede Fachkraft, die wegvermittelt wird, ja, sei es in anderen Bundesländern, aus Süddeutschland oder ins Ausland, ja, ist einfach weg. Und die kommen auch nicht mehr so schnell wieder und das geht zu Lasten der Betriebe und der Unternehmen vor Ort. Deshalb haben wir gesagt, wir machen da nicht mit. Es gibt in Hameln bereits schon rund 20 Personalunternehmen und Vermittlungsfirmen und etc. Aber in diesem Wettbewerb, da sind wir draußen. Wir machen ganz klassisch Employee Branding, heißt es. Also das heißt, wir vermarkten quasi die Unternehmen und deren Ausbildungsangebote und Praktikumangebote und so weiter.
Die Jobgalerie am Münsterkirchhof 1. Das heißt, eure Kunden sind ganz konkret Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber?
Ja, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen aus allen Branchen, schwerpunktmäßig Ausbildungsbetriebe.
Und das Weser Wirtschaftsforum, das hat sich daraus entwickelt, ein Verein?
Ja, das Weser Wirtschaftsforum hat sich ganz, ganz schnell daraus entwickelt, weil wir haben ja auch mit Jugendlichen zu tun, mit Schulklassen zu tun, wo wir ab und zu auch mal Ausbildungsworkshop regelmäßig anbieten. Und in diesem Zusammenhang, im Dialog mit den Lehrern, mit den Schulen, mit den jungen Menschen, aber auch mit den Betrieben selbst, ist dann eigentlich noch die Idee entstanden, ein Weser Wirtschaftsforum zu gründen mit all diesen Themen, weil wir können das nicht durch die Jobgalerie machen, Anzeigen verkaufen und so weiter, weil es gibt noch viele, viele weitere wichtige Themen, interessante Themen und da haben wir gedacht, dann lass uns doch ein Weser- und Wirtschaftsforum gründen und laden dann einmal im Jahr die ganzen Unternehmen ein und sprechen über Innovation, Impulse und Best Practice vor allem.
Du hast ja in Berlin schon Politikberatung gemacht. Ihr werdet hier die Kreisverwaltung beraten. Du hast in Berlin schon den einen oder anderen auch bekannten Menschen beraten. Ich habe dich auf dem Foto gesehen mit Angela Merkel, unserer ehemaligen Bundeskanzlerin. Wie wart ihr im Kontakt? Was hast du da gemacht?
Das war ein regelmäßiges Treffen im Bundeskanzleramt zum Thema Integrationsgipfel. Das heißt, da gab es auch Vorfeldtreffen mit der Staatsministerin auch für Integration und Migrationspolitik. Das hat immer ein Hauptthema. Das letzte Mal, das war das Hauptthema Bildung und Ausbildung für junge Menschen. Und dann gab es dann hinterher immer eine Pressekonferenz. Da kommt dann der Integrationsgipfel. Da werden Menschen aus ganz Deutschland eingeladen und dann wird über ein gewisses Problem gesprochen. Und dann wird daraus auch wieder ein Positionspapier, also ein sogenanntes Policy Paper dann hervorgebracht, was dann die Bundesregierung auch als Handlungsempfehlung dann gegeben wird. Und dann können sie da dann halt eben ihre Integrations- und Migrationspolitik danach dann ausrichten. Es ist aber leider nicht verbindlich, so eine Handlungsempfehlung, ne?
Aber immerhin seid ihr ins Gespräch gekommen. Ja. Und mit wem genau hast du da gesprochen?
Ja, unter anderem mit der Bundeskanzlerin damals, aber auch mit der Arbeitsministerin Nahles zum Beispiel. Und die war da beim letzten Empfang. Es sind immer unterschiedliche Akteure da, aber natürlich auch BDI-Chef und der Chef der deutschen IHK. Und die sind immer auch dort. Und je nach Themenschwerpunkt, da kommen dann halt eben die ganzen Stakeholder und die ganzen Akteure dann werden dann eingeladen.
Was hast du daraus gelernt, wie man mit solchen Entscheidern spricht? Also hast du daraus irgendwas gezogen oder sagst du, ja, mit ein bisschen Glück? Glück trifft das doch auf fruchtbaren Boden. Oder hast du für dich selber eine Strategie entwickelt, wie man da vielleicht auch bleibenden Eindruck hinterlässt, dass das auch was bewirkt?
Es geht in erster Linie nicht unbedingt um Ziele zu erreichen, sondern es geht in erster Linie erstmal für ein Thema zu sensibilisieren. Und dass die Prozesse sehr lange dauern und Zeit brauchen, das ist, glaube ich, ganz logisch, weil Veränderung oder Erneuerung, davor haben die meisten Menschen Angst. Die Menschen haben grundsätzlich Angst, wenn sich etwas verändern soll oder wenn sich etwas wandeln soll. Das muss man mit berücksichtigen. Und deshalb kann man sukzessiv Themen langsam und langsam ansprechen. Aber ich habe dann jetzt erfahre ich immer noch, im Nachhinein auch, plötzlich dann auch. Also die Früchte, die gehen nicht von heute auf morgen. Ne? Das braucht einen langen Prozess. Aber man merkt dann schon, dass es dann in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren immer besser wird. Ein Hauptthema zum Beispiel, das war immer ein pragmatisches Einwanderungsgesetz. Das haben wir bis heute nicht. Wir haben ganz, ganz viele Flickengesetze. Wir haben ein Fachkräftezuwanderungsgesetz, Zuwanderungsbildungsgesetz, Zuwanderungspflegegesetz. Ich hätte mir halt mehr gewünscht, auch so ein pragmatisches Einwanderungsgesetz mit Punktesystemen wie in Kanada zum Beispiel. Das wäre ganz gut. Dann bräuchte man viele, viele die ganzen anderen Gesetzespakete nicht. Dann ist das auch Rechtssicherheit. Zum Beispiel auch ein Problem, wo zum Beispiel junge Menschen, Flüchtlinge, die eine Ausbildung machen, aber wo die Betriebe selbst nicht wissen, hat er jetzt nun einen sicheren Status oder nicht. Und nicht, dass er dann mitten kurz vor seinem Abschluss dann abgeholt wird und dann abgeschoben wird. Das ist halt eben problematisch von beiden Seiten. Da investiert ein deutscher Betrieb in den jungen Mann. Und der Mann, der ist da halt eben in der Wartezeit und so weiter und weiß nicht, ob er hier bleiben kann, ob er das beantragen kann. Und da wünsche ich mir halt eben, dass die Betriebe oder die Kammern und Verbände da auch mehr Einfluss ausüben und sagen, das ist ein junger Mensch, der will hier etwas machen und den können sie jetzt nicht abschieben. Wir haben da schon investiert und der hat Sozialleistungen bekommen, die Firma hat in Sprache investiert, in Kurse investiert und so weiter und so fort und jetzt ist das Geld futsch, einfach so. Und das ist zum Beispiel auch ein Problem, was wir thematisieren werden wollen und da gibt es viele, viele andere Probleme und es ist halt ein langer Prozess, genau.
Langer Prozess, aber offensichtlich habt ihr einen langen Atem. Das habt ihr sowohl als Unternehmerin, als Unternehmer bewiesen, aber jetzt auch mit dieser neuen Aufgabe, der ihr euch stellt. Deswegen freuen wir uns, dass ihr heute hier seid, die Arbeit des Migrationsrates uns ein bisschen näher bringt und uns auch eure Vision, denn ihr wollt neue Akzente setzen, weitere Akzente setzen, du hast es vorhin so beschrieben. Der das jetzt hört und sagt, toll, was ihr macht. Was wünscht ihr euch von Menschen, die hier leben, die vielleicht nicht dieser Zielgruppe angehören? Gülsüm, was würdest du dir wünschen, was die Menschen in Weserbergland jetzt so mitnehmen, vielleicht auch aus diesem Gespräch oder von der Arbeit, die auch der Migrationsrat macht?
Zum einen das Wissen darüber, dass es einen Migrationsrat gibt hier im schönen Hameln, dass das auf jeden Fall in den Köpfen bleibt und natürlich auch zahlreiche Besuche auf unseren Veranstaltungen dann auch und das zu supporten, vielleicht auch im Bereich Social Media auch seine Stimme zu nutzen, auf unseren Beiträgen mit zu kommentieren, zu folgen, da eigentlich auch wirklich mit Support zu leisten, weil wir brauchen starke Stimmen und das schaffen wir nur gemeinsam.
Es ist ein beidseitiger Prozess, da müssen alle Akteure mitspielen, sowohl die Einwanderungsgesellschaft, also Aufnahmegesellschaft, aber auch die Menschen, die hierher kommen zu uns. Welche Akzente wollen wir setzen? Jedes Mal, wenn man über Integration und Migrationspolitik spricht, dann ist man ganz, ganz schnell beim Thema Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung, Hass oder Ausländerkriminalität und so weiter und Hetze auch noch, genau. Wir wünschen uns, dass wir in der nächsten Zeit mehr über die Menschenwürde sprechen als über Rassismus. Wir wollen weniger über Ausgrenzung sprechen, sondern mehr über Möglichkeiten, über Chancenmöglichkeiten, über Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit, über Potenzialentfaltung. Wir wollen auch weniger über Hass und Diskriminierung und Kriminalität sprechen, sondern wir wollen zum Beispiel auch mehr über christliche Nächstenliebe, jüdische Nächstenliebe, muslimische Nächstenliebe, hinduistische Nächstenliebe und von mir aus auch über buddhistische und shintoistische und was weiß ich und indigene Nächstenliebe, da gibt es ja viele, weil ich bin davon überzeugt, dass die ganzen Menschen, die einer Religion angehören und das auch bekennen, dass im Kern der Religion Menschenwürde immer verbindend ist, denn keine Religion macht Kriege, keine Religion beschimpft andere Menschen, beleidigt andere Menschen, das machen die Menschen, die religiösen Menschen nicht. Ich bin davon überzeugt, dass es da Verbindung gibt. Und Liebe ist, habe ich gemerkt, ist auch eine ganz große Brücke zu allen Kulturen und zu anderen Religionen. Das ist halt eben, was wir uns wünschen, also mehr über Chancen, mehr über Würde und mehr über Respekt miteinander, voreinander.
Also mehr über die positiven Dinge, über die Lösung und weniger über die Probleme. Man fokussiert sich auf die Möglichkeiten, die das Thema birgt. Und das habt ihr heute ganz wunderbar gemacht. Deswegen danken wir euch ganz herzlich, dass ihr hier wart.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Joel, und euch viel Freude weiterhin, viel Energie und viel Erfolg
bei
eurer Arbeit.
Dankeschön. Wir kommen gerne wieder.
Das war Nachgefragt mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Migrationsrates Gülsüm Akuç und dem Vorsitzenden Joel Candelario Cruz. Ich bin Jan Hampe. Vielen Dank für Ihr Interesse.